Willkommen zu Kreisab und mal wieder zur nächsten Sendung rund um die Europameisterschaft 2026. Mit Stimmen der Beteiligten, Analysen der Experten und mit maximalem Einsatz. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Weiter geht's mit Kreisab von der Europameisterschaft 2026 der Männer und ich freue mich jetzt jemanden begrüßen zu dürfen, der ganz nah dran ist an der Mannschaft, der sich Gedanken machen muss, was strategisch passiert im Deutschen Handballbund und der genau weiß, was in den nächsten Tagen passieren könnte und wahrscheinlich auch in den vergangenen Nächten mal weniger, mal ein bisschen mehr geschlafen hat. Ich sage Hallo und herzlich willkommen an den Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes, Ingo Meckes. Hallo Ingo.
Hallo aus Segeborg.
Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, ist nicht selbstverständlich. Lass uns direkt mal über deinen Schlaf in den vergangenen Tagen sprechen. Wie war das denn nach dem Serbien-Spiel?
Ja, das war schlechter, muss man ganz klar sagen. Da lagen wir am Boden. Das war kein gutes Spiel, beziehungsweise die zweite Halbzeit war nicht gut. Aber es war wirklich beeindruckend, wie das Team dann aufgestanden ist danach, Alfred vorne wegmarschiert ist und die Spieler danach gezogen haben und wirklich eine absolute Einheit waren dann im Spiel gegen Spanien. Spanien war für mich ein sehr starker Gegner insgesamt. Ja, ich bin überzeugt, dass das beste Pflichtspiel war seit Olympia 24 der Männernationalmannschaft. Und ja, das macht natürlich zuversichtlich, wenn das dann in so einem kapitalen Spiel der Fall ist.
Da muss ich nochmal nachhaken. Du hast gerade gesagt, das beste Pflichtspiel seit Olympia 2024. Was hat dich denn so beeindruckt?
Ja, dieser Zusammenhalt. Spanien war sehr gut strukturiert. Wir haben die spanische Deckung in den Griff bekommen. Wir waren eigentlich bis auf eine kleine Ausnahme in der zweiten Halbzeit, wo Spanien auf ein Tor rankommt, waren wir immer einen Schritt voraus. Der Sieg war auch hochverdient. Und insgesamt muss man auch sagen, wir hatten Spanien mit einer unglaublichen Energieleistung fast 60 Minuten im Griff. Das hat mich schon beeindruckt.
Ich fand es auch sehr, sehr beeindruckend. Ich fand jetzt auch das Spiel gegen Österreich nicht so schlecht, wie es vielleicht im Nachgang des Serbien-Spiels gemacht wurde. Das ist aber natürlich auch ein Klassiker. Man merkt jetzt auch, wie hoch die Erwartungshaltung an die deutsche Handballnationalmannschaft ist, wenn man eben so eine zweite Spielhälfte wie die gegen Serbien präsentiert. War das so jetzt in deiner Amtszeit, seitdem du beim DHB bist? Ja, ich sag mal, das, wo es am meisten gekracht hat, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wo du gemerkt hast, boah, das ist extrem beim Deutschen Handballbund zu arbeiten mit all dem drumherum.
Sport selbst ist extrem und es war natürlich von einer wirklich schlechten Leistung in der zweiten Halbzeit zu einer Top-Leistung. Da habe ich jetzt alle Extreme miterleben dürfen, die es im Sport gibt. Und von daher war die Kritik zum Teil berechtigt. Zum Teil ist doch einiges auf Mannschaft und Trainer reingeprasselt, aber es freut mich umso mehr, dass Team und auch Trainerteam als Gemeinschaft die richtige Reaktion gezeigt haben und die war beeindruckend. Und wenn ich als Gegner in dieser, sagen wir mal, in dieser unglaublich starken Hauptgruppe das gesehen hätte, dann hätte ich gewaltig Respekt vor uns. Und ich denke, da haben wir ein gutes Statement gesetzt, gehen mit 2 Pluspunkten in die Hauptrunde und haben dann wirklich jetzt eine gute Ausgangslage gegen, wie ich erwähnt habe, Top-Gegner.
Darauf müssen wir auch eingehen. Ich möchte aber noch auf 2, 3 Kleinigkeiten eingehen nach dieser Vorrunde. Es wurde ja im Vorfeld gesagt, es ist die schwerste Vorrundengruppe. Ich glaube, da kann man sich jetzt bestätigt sehen.
Ja, das war so. Serbien war auch eine sehr starke Mannschaft. Die haben eine super erste 6. Sind vielleicht nicht ganz so breit besetzt wie wir, aber die haben natürlich auch ihre Stärke unter Beweis gestellt. Ist das sicherlich die ausgeglichenste Gruppe, da bin ich überzeugt.
Wo siehst du aktuell Schwierigkeiten? Du hast jetzt gerade gesagt, dich hat überzeugt, vor allem gegen Spanien natürlich, wie die Mannschaft und der Trainerstab als Gemeinschaft aufgetreten sind, wie Lösungen auch gefunden wurden gegen eine sehr unangenehme Abwehr, wie die der Spanier, die, glaube ich, so Abwehr spielen, wie das keine andere Mannschaft macht, mit der Art und Weise, wie sie das tun und natürlich auch mit dieser Galligkeit und Bissigkeit. Wo siehst du Luft nach oben?
Luft nach oben innerhalb der Mannschaft oder wie die Mannschaft aufgetreten ist, gibt's glaube ich gar nicht. Vielleicht hat der ein oder andere Spieler noch ein paar Reserven, ist noch nicht auf einem Top-Niveau angelangt. Andere haben das geschafft und von daher wird uns die Breite unseres Kaders, glaube ich, noch sehr, sehr nutzen, weil ich davon überzeugt bin, dass auch Spieler, die vielleicht jetzt noch nicht ihr volles Leistungsvermögen abgerufen haben, dass die auch noch Akzente und wichtige Akzente setzen werden.
Was ich sehr positiv fand, war nach diesem Interview von Juri Knorr nach dem Serbien-Spiel und natürlich dann auch nochmal der Reaktion von Alfred Gislason darauf auf der Pressekonferenz am Tag danach und dass er auch gesagt hat, ich nehme das mit der Auszeit natürlich auf meine Kappe. Da fand ich sehr gut, dass gerade jemand wie Juri Knorr, der ja dann auch sehr offen und ehrlich und authentisch, was mir ja immer sehr, sehr gut gefällt, Kritik geäußert hat, dass der mit Leistung geantwortet hat. Das finde ich extrem gut. Das stimmt mich sehr, sehr positiv. Ist das ein Reifeprozess, den du jetzt auch bei ihm wahrgenommen hast? Ich meine, er spielt jetzt seit einigen Monaten im Ausland, ist nicht mehr ganz so im Fokus. Aber ich habe den Eindruck, da hat sich was verändert und ich beobachte es aktuell ja nur aus der Distanz.
Juri hat unglaubliche individuelle Fähigkeiten und er hat sich geäußert, das war innerhalb des Teams aber kein großes Thema. Das heißt, nach dem Serbien-Spiel hat es Alfred geschafft, wirklich die Mannschaft zusammenzuschweißen und es war für ihn auch kein Thema, dass das irgendwie noch hätte diskutiert werden müssen. Es gab ein Statement, es gab eine Meinung und die Mannschaft hat da weitergemacht und Juri, wie du sagst, hat mit Leistung geantwortet und ist vorweggegangen. Und das, was er, glaube ich, auch selbst von sich erwartet, was wir erwarten, und so kann es weitergehen.
Auf jeden Fall. Und eine Aussage fand ich sehr interessant. Lukas Mertens hat geäußert, dass die Spieler sich zusammengesetzt haben, dass sie Tacheles geredet haben. Warum war das denn nötig? Also die gehen doch normalerweise auch schon als Einheit in ein Turnier rein. Also anscheinend waren die ja mit sich selber nicht zufrieden, unabhängig von der Kritik von außen.
Ja, es war eine schlechte zweite Halbzeit gegen Serbien und ich finde es ein sehr, sehr gutes Zeichen und Mannschaften, die gut funktionieren, die setzen sich danach zusammen. Das ist so, die räumen Dinge aus, die sagen so, können wir nicht auftreten und genau das hat die Mannschaft gemacht und das hat die Mannschaft komplett selbstständig gemacht. Ich habe es jetzt aber auch nur so erfahren, von daher ist es wirklich, sie haben für sich da Lösungen gesucht und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess auch im Laufe eines solchen Turniers.
Glaubst du, die Dänen haben sich jetzt gestern oder heute auch zusammengesetzt nach der Niederlage gegen Portugal?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das war sicherlich eine Überraschung. Zeigt aber auch, wie stark Portugal ist. Und sie waren übrigens auch letztes Jahr schon stark. Das wurde ja vielerorts nicht so gesehen, als wir nach einem Riesenkampf in der Verlängerung gegen Portugal verloren haben. Aber die Mannschaft wird in Zukunft noch weiter stabil werden und die klopfen jetzt an die Tür zu den Top-Teams an, genauso wie wir. Und deshalb wird es morgen ein ganz heißer Tanz.
Das glaube ich auch. Und was ich sehr spannend finde bei den Portugiesen, sie haben eine gute Mischung aus Physis, aber auch einer gewissen Form von Leichtigkeit. Ich bin eigentlich relativ froh, dass man jetzt gegen eine Mannschaft wie Portugal spielt, die mit unfassbar viel Schwung kommt nach diesem Mega-Erlebnis, nach diesem Sieg gegen Dänemark. Ich meine, es ist das erste Mal seit dem EM-Finale 2014, dass Dänemark ein Pflichtspiel in der Jyske Bank Boxen verloren hat. Aber ich glaube, dass das gut ist und zwar aus dem einfachen Grund, weil jetzt bei unserer Mannschaft die Sinne ja noch mal mehr geschärft sind als vielleicht bei einem Spiel gegen Dänemark, wo man denkt, okay, da ist man Außenseiter, sondern man kann jetzt weiter in diesem Flow bleiben, in diesem vollen Fokus, in diesem Tunnel. Wie beurteilst du das denn?
Ja, ich denke jetzt gar nicht so sehr an Portugal. Ich denke, die Mannschaft weiß jetzt, welcher Einsatz notwendig ist, um Gegner in dieser Leistungsklasse zu schlagen, weil das haben sie gegen Spanien eindrucksvoll bewiesen. Und das ist ein super Lerneffekt für das Turnier. Und dieser Einsatz, dieser Spirit, der wird jetzt viermal notwendig sein in der Hauptrunde. Und dann schauen wir, wofür es reicht. Und dann vielleicht dann auch noch in der Finalrunde oder im Finalwochenende, dann Ende Januar, Anfang Februar. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass jetzt Portugal entscheidend ist oder der Gegner Portugal, sondern was haben wir mitgenommen und wie ist die Mannschaft gegen Spanien aufgetreten und das war als Team überragend. Und jetzt wissen sie genau, okay, was müssen wir leisten, um so ein Spiel zu gewinnen.
Ich habe noch so zwei, drei Themen, die ich ansprechen möchte. Einer ist der Umgang mit Kritik. Und nochmal, ich nehme das natürlich aktuell nur aus der Ferne wahr. Ich habe aber das Gefühl, dass der Umgang mit der starken Kritik, die, glaube ich, in großen Teilen nach dem Serbien-Spiel auch gerechtfertigt war, dass dieser Umgang besser geworden ist, dass der anders ist als vielleicht in der Vergangenheit. Wie nimmst du das denn wahr?
Ja, man darf da nicht aktionistisch werden. Weil wir hatten natürlich sportlich ein paar Baustellen, wir haben nicht gut gespielt und dann ist der einzige Weg, dass wir uns auf uns konzentrieren und dass wir das abprallen lassen. Alfred hat natürlich als Fels in der Brandung agiert und das sehr, sehr viel weggenommen. Aber es bringt nichts, auf diese Kritik jetzt irgendwo dünnhäutig zu reagieren, weil dann würden wir noch mehr Unruhe schaffen. Deswegen war einfach der Weg, hey, wir schauen jetzt auch für uns, wir lassen das abprallen. Und es geht jetzt darum, dass wir als Gemeinschaft, dass die Mannschaft auf dem Feld zu sich findet. Und das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut geschafft.
Also das Ergebnis spricht ja für sich, von daher hat es herausragend gut funktioniert und ich fand die Leistung auch gut. Ich fand tatsächlich auch, das Ergebnis ist nicht so deutlich ausgefallen, wie die Leistung war. Stimmst du mir dazu?
Ja, wir hatten, glaube ich, 3-4 Minuten Verschluss, haben wir mit 5 geführt, was vielleicht dann auch dem entsprochen hätte zwischen 3 und 5. Dann kamen 2-3 Situationen, ja, wo vielleicht auch der ein oder andere etwas unglückliche Pfiff da war. Das hat am Endergebnis natürlich nichts dran geändert, dass wir das Spiel gewonnen haben. Vielleicht so ein bisschen am Ergebnis. Deshalb konnte Spanien noch auf 2 verkürzen am Schluss. Ich glaube, 3 bis 5 wären gerechtfertigt gewesen. Aber wir nehmen natürlich auch die 2.
Was übrigens dieses Auf und Ab aufzeigt, finde ich, dass Zwischenfazits mehr oder weniger sinnlos sind. Also ein finales Fazit kann man erst dann fällen, wenn die Mannschaft entweder aus dem Turnier ausgeschieden ist oder vielleicht eine Medaille gewonnen hat oder wie auch immer. Es bringt nichts, nach jedem Spiel ein Fazit zu ziehen. Gleichzeitig finde ich aber gut, dass so intensiv, leidenschaftlich und emotional über die deutsche Handballnationalmannschaft gesprochen wird. Ich meine, das kann ich als Journalist jetzt leicht sagen und habe da meinen Spaß dran. Aber siehst du das nicht ähnlich, dass es gut ist, dass so viel über den deutschen Handball diskutiert wird?
Ja, wir hatten fast 7 Millionen TV-Zuschauer und das ist das, was wir brauchen, was wir wollen. Es wird diskutiert, vielleicht ein bisschen mehr als in anderen Nationen, aber die Situation kennen wir und das gehört dazu und es gehört natürlich auch dazu, um unsere Sportart in ein gutes Fenster zu stellen, um Aufmerksamkeit zu erregen und von daher ist das einfach eine Situation, mit der wir leben wollen auch, auch wenn natürlich die ein oder andere Kritik dann etwas härter ausfällt. Aber grundsätzlich merkt man natürlich, dass die Aufmerksamkeit in Sportdeutschland da ist, dass die Leute die Spiele live anschauen. Und das ist natürlich was wir brauchen und auch wollen.
Dann habe ich noch 1-2 Fragen zum Abschluss. Und hier steht auf meinem Zettel Einbindung Marko Grgic. Es ist bislang nicht sein Turnier. Der Junge hat aber unfassbare Fähigkeiten. Was kannst du tun, um so einem Spieler zu helfen in deiner Rolle? Gehst du dann mal zu ihm hin und sagst, hey Marco, lass uns mal 20 Minuten ein bisschen quatschen? Oder wie ist deine Aufgabe, wenn es zum Beispiel um solche Themen geht?
Also da ist das Trainerteam dafür zuständig. Wenn jetzt jeder zu Marco rennt, irgendwann ist es auch zu viel. Das ist ein junger Spieler, ist 22, der hat eine Riesenkarriere vor sich und das ist jetzt nichts, was jetzt völlig unnormal ist, wenn ein 22-Jähriger da mal vielleicht die eine oder andere Schwierigkeit hat. Er ist voll integriert in der Mannschaft, er geht mit, er unterstützt auch seine Mannschaftskameraden, wenn er nicht viel spielt oder nicht so viel spielt. Und von daher, er kann noch zum Trumpf Ass werden. Wir wissen es nicht, aber zu viel wäre da vielleicht auch mal falsch. Er weiß, dass wir ihn sehr schätzen und er trägt wirklich auch hier zum Mannschaftserfolg bei. Und von daher ist alles okay und er wird kommen, das ist ganz klar.
Ich kann es nur nochmal sagen, er hat herausragende Fähigkeiten und ich glaube, er kann dieser Mannschaft auch bei diesem Turnier noch extrem helfen. Man muss ja nur auf die Gegner in der Hauptrunde schauen mit Portugal, Norwegen, Dänemark und Frankreich. Was, Ingo, muss jetzt passieren in diesen nächsten 4 Spielen, damit wir uns nächstes Wochenende, beziehungsweise das danach ist es ja, Ende Januar, Anfang Februar persönlich in der Halle sehen und du sagst, boah, jetzt freue ich mich darauf, dass wir eventuell in ein Finale einziehen oder eventuell eine Medaille gewinnen.
Das ist ganz einfach, wir müssen Spiele gewinnen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir Spiel für Spiel schauen. Man hat gestern gesehen bei Dänemark, Portugal, Rechenspiele bringen jetzt gar nichts. Morgen ist das wichtigste Spiel und dann 2 Tage später ist wieder das wichtigste Spiel. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Am Ende sehen wir, wofür es reicht. Es ist eine heftige Gruppe, aber das zeigt uns auch, dass wir am besten mitfahren, wenn wir jetzt wirklich Spiel für Spiel denken und unser Optimum rausholen. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir sehr, sehr gute Spiele abliefern werden.
Übrigens, jetzt fällt mir doch noch was ein, wie du diese Europameisterschaft insgesamt bislang bewertest. Das würde ich dann schon noch gerne wissen. Da sind ja schon ein paar Ergebnisse dabei, die aufhorchen lassen.
Ja, es gab in der anderen Hälfte sehr deutliche Ergebnisse, wo sich dann Mannschaften zum Teil auch haben hängen lassen, wenn sie keine Chance mehr hatten. Das, ja, passt eigentlich nicht so zu einer Europameisterschaft. In unserer Hälfte, finde ich, waren interessante, sehr interessante Ergebnisse dabei. Man sieht auch, dass die Mannschaften vom Niveau her zusammenwachsen. Also es gibt viele Mannschaften, die inzwischen von der ersten 6, ersten 7, ersten 8 absolut konkurrenzfähig sind. Da macht vielleicht die Breite dann ein bisschen Unterschied. Und so kannst du nie sicher sein, ob du gegen die Nummer 15, wie jetzt gegen Serbien, dass du da auch sicher gewinnst. Wenn du dir da eine Blöße gibst, dann gewinnst du die Spiele nicht mehr. Und das ist was, was sich immer mehr verändert. Wie gesagt, auch die Mittelklasse-Nationen haben inzwischen Topspieler in ihren Reihen, haben inzwischen auch mehrere Topspieler in ihren Reihen. Und das ist das, was mir jetzt an den Vorrunden mit wenigen Ausnahmen aufgefallen ist.
Und das ist etwas, was mir besonders gefällt, weil es natürlich für den Beobachter toll ist, spannende und enge Spiele zu sehen. In der deutschen Gruppe gab es kein Ergebnis mit mehr als 3 Toren Differenz. Das spricht für sich und zeigt, wie eng diese Gruppe zusammengelegen hat, zumindest was das Leistungsniveau angeht. Ingo, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wir drücken alle die Daumen, dass es ein erfolgreicher Auftakt in die Hauptrunde wird gegen Portugal. Denn, um dich zu zitieren, wir müssen erstmal auf das eine Spiel schauen und dann auf das nächste. Und natürlich noch ein Hinweis. Wo könnt ihr dieses Format unterstützen? Bei patreon.com/kreisab, bei PayPal. Da gibt es einen Link in den Shownotes. Schaut einfach dort vorbei und folgt uns sehr, sehr gerne auf Social Media, bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe. Morgen analysieren wir dann hoffentlich einen deutschen Sieg gegen Portugal. Bis dann. Tschüss.